Herzlich willkommen zu Yoga auf Deutsch, dem Podcast, wo wir über die ganzheitliche Gesundheit als Frauen und Unternehmerinnen sprechen. Es geht dabei vor allem um ganzheitliches Wohlbefinden im Alltag und was du tun kannst, um Stress nachhaltig zu minimieren. Also bleib dran und vor allem bleib gesund.
Hallo Anna, schön, dass du heute da bist. Und ich würde sagen, du kannst dich am allerbesten vorstellen. Von daher, erzähl uns doch mal, wer bist du und vor allem, was machst du?
Sehr gut. Also ich bin Anna. Ich bin gelernte Physiotherapeutin, habe das Ganze auch studiert und habe mich dann währenddessen mehr und mehr in den Bereich Gynäkologie mit beschäftigt und da den Fokus auf Beckenbodengesundheit gelegt und habe dann letztes Jahr beschlossen, dass ich mich erstmal teilselbstständig machen möchte, um den Fokus eben mehr auf Beckenboden-Check-up, Frauengesundheit, alles unter dem Themenbereich Gynäkologie in der Physiotherapie zu legen und habe letztes Jahr Her Health gegründet. Das heißt, es ist so eine Art Praxisgemeinschaft, die in Mannheim besteht und wo es verschiedene Themengebiete, die die Frauengesundheit mit abdecken, wie beispielsweise Hormone, psychotherapeutisches Coaching, aber auch Gruppenkurse hinsichtlich Rückbildungs-Yoga, Rückbildungskurse, Beckenbodenkräftigungskurse, so alles unter einem Dach mit vereint. Und genau, dann bin ich auch letztes Jahr über eine Bekannte zum Frauenzimmernetzwerk mitgekommen und so sind wir in Kontakt getreten.
Ja, wir haben uns über das Frauenzimmer Mannheim kennengelernt. Und ich muss sagen, bevor ich dich kennengelernt habe, da war mir auch gar nicht bewusst, dass der Beckenboden eigentlich so wichtig ist. Beziehungsweise es war immer so ein Thema, wo ich dachte, ja, ich habe halt einen, aber ich habe mich da nie so wirklich mit befasst. Aber vielleicht kannst du uns erstmal verraten, was ist denn überhaupt der Beckenboden?
Der Beckenboden klingt ja erstmal so nach einem einzigen Muskel an sich, ist es allerdings nicht. Der Beckenboden besteht aus einer Vielzahl an Muskeln, das ist eine ganze Muskelgruppe, die zusammen eben den Beckenboden bilden und damit das Becken auskleiden und das sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Jetzt muss man natürlich trotzdem anatomisch immer noch so ein bisschen differenzieren, einfach aufgrund der Geschlechtsorgane beispielsweise. Da ist die Anatomie bei der Frau anders, dadurch, dass wir halt eben den Vaginalkanal beispielsweise mit haben, also sozusagen ein Loch im Beckenboden mit dabei. Das heißt, da ist die Funktion und die Ansteuerung im Prinzip gleich, aber natürlich hinsichtlich so des Älterwerdens und der Belastung, beispielsweise auch durch Hormone, Schwangerschaft, Übergewicht, sportliche Aktivität, ist es bei der Frau eher die Tendenz gegeben, dass es da zu Beckenbodenproblematiken kommen kann, als jetzt beim Mann. Und was das nächste somit ist, ich glaube, der Beckenboden ist immer noch so ein bisschen ein Mythos, weil jeder hat schon mal so, wie du sagst, ein bisschen davon gehört. Aber so richtig, was das ist, weiß keiner, beziehungsweise man vermutet nur, man spannt ihn mal richtig mit an oder nicht. Und da ist natürlich so ein bisschen auch die kleine Mission, den Beckenboden mehr in Fokus zu richten, denn der ist super wichtig. Also wie gesagt, der kleidet das Becken von unten mit aus und man hat ihn einfach jahrelang vernachlässigt.
Ja, und was ich tatsächlich auch erst durch dich gelernt habe, der Beckenboden ist nicht nur relevant, wenn ich schwanger bin oder schwanger war. Wie beeinflusst denn der Beckenboden meine Gesundheit und mein Wohlbefinden im Alltag?
Ich glaube, da ist es auch ganz, ganz vielfältig. Also wir haben natürlich auf der einen Seite, wenn der Beckenboden sich auch ja, verletzen mit kann, wie bei der Geburt oder halt bei einer starken Überbelastung, dann kann es da zu normalen Pathologien kommen, wie beispielsweise Rückenschmerzen, also weil einfach die Lendenwirbelsäule angrenzend am Becken mit ist und dort eben auch die Nerven entspringen, die den Beckenboden mit innervieren. Das heißt, ich kann beispielsweise Rückenschmerzen mit haben, ich kann Problematiken aber auch vorne im Beckenbereich mit haben, eher Richtung Hüfte. Ich kann Inkontinenzproblematiken mit haben. Es gibt aber auch Sachen, beispielsweise, wenn der Beckenboden tendenziell eher zu fest mit ist, unabhängig von irgendwelchen Traumata oder Verletzungen, kann es halt auch sein, dass es Schmerzen beim Geschlechtsverkehr mitgibt, dass die Periode einfach unangenehmer mit ist, weil man muss sich ja so vorstellen, bei der Periode, da stirbt was ab, grob gesagt, ne? Die Gebärmutterschleimhaut stirbt mit ab. Und wenn ich dann noch einen Beckenboden habe, der generell schon zu angespannt ist, dann kann das sich auch gar nicht schön richtig ausspülen, würde ich jetzt mal sagen. Und da kann es halt einfach zu mehr Problematiken hinsichtlich Schmerzen, sowohl im Unterbauch als aber auch, auch wieder Rücken-Lendenwirbelsäulenbereich kommen. Wenn ich so ein bisschen Richtung Männer mitgehe, ist da eher die Problematik, dass es zu ja, Dysfunktionen in der Erektion beispielsweise mitkommen kann. Es kann aber natürlich auch sein, ich habe irgendwie eine Tumorerkrankung mit Prostata, CA, wo dann vielleicht die Prostata entfernt werden muss. Und dann habe ich auch da wieder Inkontinenzproblematiken. Bei den Frauen ist aber auch noch ganz häufig, dass es beispielsweise zu Senkungsproblematiken mitkommen kann, auch unabhängig von Schwangerschaften. Da ist es so, dass die Hormone auch wieder Einfluss auf den Beckenboden mitnehmen. Das heißt, im Endeffekt ist der Beckenboden ja auch nur Gewebe, ja, also Muskelgewebe, Sehnengewebe, Fasziengewebe. Und wenn dort eben bei der Frau in einem natürlichen Zyklus auch wieder die Hormone auf und ab mitsteigen, kann sich das eben auch positiv oder negativer mit auswirken, und eben auch Problematiken mitmachen. Dann kommen natürlich die Wechseljahre hinzu, könnte man natürlich auch unter Hormone mitfassen. Aber auch da sind Problematiken von Beckenboden, wie beispielsweise Senkungen oder halt einfach Ansteuerungsproblematiken, die sich im Alltag mit äußern können. Das heißt, Frauen geben da öfter mit an, so ein Druckgefühl zu haben. Inkontinenz nehme ich jetzt mal als eigenes Thema oder halt einfach ein Fremdkörpergefühl. Und beim Fremdkörpergefühl ist es entweder, dass es angegeben wird, dass es so eine Art Tennisball mit ist, also eher größer und dass sich das aber auch sozusagen von weiter hinten nach unten mitschiebt. Oder ich habe so ein Tischtennisballphänomen, das ist dann mehr weiter vorne. Also die können das schon ruhig so mit beschreiben und geben auch meistens die Beschreibung so mit an. Ne? Und so kann man eben schauen oder auch erstmal so von der Anamnese ein bisschen schon mal was mit raushören, könnte es Beckenboden sein oder könnte es nicht Beckenboden mit sein.
Jetzt hast du ja ganz viele Anzeichen oder Symptome auch genannt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Rückenschmerzen denke oder generell Menstruationsbeschwerden, das kann ja auch andere Ursachen haben. Gibt es so wirklich ganz spezifische Anzeichen oder Symptome, auf die ich achten kann, um dann zu erkennen, oh, jetzt braucht wirklich mein Beckenboden Unterstützung?
Ich glaube, das hat man wirklich dann nur bei Senkungsproblematiken. Bei den All- oder auch bei Rückenschmerzen ist ja super unspezifisch. Das heißt nicht unbedingt, dass der Beckenboden da immer die Ursache mit ist. Er kann damit beteiligt sein. Da ist dann aber eher so Huhn-Ei-Frage. Habe ich denn eher Problematiken mit der Lendenwirbelsäule und das wirkt sich auf den Beckenboden mit aus oder halt andersherum, ne? Und bei so Senkungsproblematiken, das ist dann aber auch der Punkt, wo die meisten sagen, ja, okay, ich sollte jetzt mal was unternehmen, weil es natürlich störend mit ist und halt auch manchmal schmerzhaft mit sein kann. Da würde ich sagen, das ist spezifisch Beckenboden und halt Inkontinenz. Da muss man halt allerdings auch nochmal unterscheiden. Es gibt Inkontinenz, die hat nicht unbedingt was mit der Ansteuerung vom Beckenboden zu tun. Und dann kann es einfach auch sein, dass die Blase eine Problematik hat oder die Harnröhre. Das heißt, ich glaube, wenn, würde ich nur Senkungsproblematiken, Fremdkörpergefühl damit zuordnen und als zweites dann die Inkontinenz. Und danach alles andere könnte vom Beckenboden herkommen, könnte aber auch vom Beckenboden einen Einfluss mit haben. So, ne?
Heißt, es ist leider gar nicht so einfach zu sagen, okay, ich habe das Symptom, also Beckenboden. Und
Leider.
ich weiß, dass du einen Beckenboden-Check-up anbietest. Und ich glaube nicht nur, ich bin neugierig, was einen da so erwartet, wie läuft das ab und vor allem auch für wen ist dieser Beckenboden-Check-up überhaupt geeignet?
Das habe ich auch gemerkt, wenn man so in dieser Beckenboden-Therapeuten-Bubble mit ist, dann denkt man so, ja, jeder kennt einen Beckenboden-Check-up, aber habe ich falsch gedacht, denn ganz viele wissen gar nicht, was sie sich darunter vorstellen können. Absolut berechtigt. Im Prinzip ist ein Beckenboden-Check-up erstmal für jeden, weil, wie gesagt, jeder hat einen Beckenboden. Bei den Männern ist es wirklich tatsächlich so, mit denen arbeite ich aktuell gar nicht. Weiß ich noch nicht, ob ich das vielleicht mal so als Workshop mit anbiete, aber ich persönlich, wenn man zu mir kommt, arbeite eigentlich nur mit Frauen. Hinsichtlich Frauen kann eigentlich jede vorbeikommen. Also da gibt es kein Kriterium, das besagt so, wenn du das und das hast, dann darfst du erst kommen. Mein Fokus oder was sich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert hat, sind wirklich ganz viele, die halt postpartum kommen, also nach der Geburt. Entweder direkt, also so, wenn das Wochenbett abgeklungen ist, 6 bis 8 Wochen danach. Oder halt, wenn sie merken, so, sie haben noch 2, 3 Jahre später Problematiken. Das ist so meine Hauptzielgruppe. Ich habe aber auch meine älteste Kundin hier ist 75. Also ich habe da eine breite Masse mit dabei. Jetzt waren das alles erstmal, ja, Personen gewesen, die schon irgendwie eine Vorgeschichte mit haben. Es gibt aber auch beispielsweise welche, die präventiv hierher kommen. Das heißt, die sagen, ich war 5 Jahre übergewichtig gewesen und ich habe so jetzt das Gefühl, ich habe ein bisschen, ja, einfach Angst, dass mein Beckenboden darunter mitgelitten hat. Da kann man hier auch nochmal gucken. Prinzipiell eigentlich alle. So, wie läuft der Beckenboden-Check-up mit ab? Man muss sagen, das ist kein geschützter Begriff. Das heißt, das ist jetzt nicht genormt. Wenn du zu einer anderen Beckenbodentherapeutin gehst, kann es natürlich sein, dass jeder da so ein bisschen seinen eigenen Stil mit reinbringt. Das heißt, bei mir ist es erstmal ganz normal ein Anamnesegespräch. Wir haben ein bisschen mehr mit Zeit. Da wird auch erstmal alles mit abgefragt. Vorgeschichte, Schwangerschaft, Geburt, meistens eben mit dabei. Und danach geht es bei mir auf die Bank. Ich gucke mir dann immer noch Blase, Dickdarm und Hüftbeuger mit an, sodass ich ein Gefühl für das Gewebe der Frau mitbekomme. Weil beispielsweise gibt es welche, die haben ein weicheres Bindegewebe. Es gibt welche, die stillen noch. Es gibt welche, da ist es einfach fester, dass ich da so ein Gefühl
Bank
mitbekomme.
ist wie die Liege, ne? Auf die Bank. Wir gehen jetzt nicht ins Fitnessstudio und erstmal so ein bisschen Bank drücken. Sag mir,
Meine
was du kannst, sondern ganz gemütlich.
Therapiebank, ja. Dieser Therapeutenslang, gell? genau. Auf der Bank, auf der Therapiebank. Das heißt, da gucke ich mir erstmal den Bauchraum mit an. Das ist natürlich auch wichtig so für die Frau, dass sie mir auch vertraut, dass ich da nicht wild irgendwo drauf rumdrücke, sondern um auch einfach so ein bisschen Vertrauen mitzuschaffen. Ne? Das ist so das eine. Danach gucke ich immer mit dem Ultraschall. Da schalle ich den Transversus. Das ist ein Bauchmuskel, der hängt mit dem Beckenboden zusammen. Und da kann ich schon mal so ein bisschen mir anschauen, kommt da eine Bewegung an? Ist da eine Entspannung mit dabei? Wie ist die Qualität der Bewegung? Soll die so sein oder könnte sie besser mit sein? Plus das Schöne für die Frau ist halt, sie sieht, ob da was passiert oder halt eben nicht und kriegt da so das erste Mal ein Gefühl vielleicht mit dafür. Dann gibt es beispielsweise manche, die schallen da noch die Blase. Das mache ich aktuell einfach nicht. Weil ich den Befund mehr auf den Tastbefund lege, der jetzt danach dann mitkommt. Man könnte aber noch die Blase sonst mitschallen. Und da kann ich auch gucken, bewegt sich beim Beckenboden, bewegt sich da die Blase mit, spannt es mit an, wie ist die Blasenfüllung, etc. Genau. Zu dem Tastbefund dann, das ist ein vaginaler Tastbefund. Das heißt, ich taste erstmal von außen und schaue auch da, habe ich von außen irgendwelche Auffälligkeiten, merke ich, dass da vielleicht eine Muskulatur ein bisschen fester ist als die andere. Ich gucke mir den Dammbereich mit an, der ist immer ganz wichtig. Darüber kann ich schon mal ein bisschen ja, Rückschlüsse mitführen, beziehungsweise taste ich da auch nach Narbengewebe. Bei einer Geburt kann es sein, dass der Damm reißt, dann muss da genäht mit werden. Prinzipiell ist mittlerweile die Nahttechnik so, dass da wenig Problematiken mit vorhanden mit sind und das verheilt auch ziemlich gut. Ne? Das heißt, es gibt bei manchen, da merke ich zwar schon noch so ein bisschen, okay, das fühlt sich anders an, weil Narbengewebe einfach derber ist, so von der Struktur her, als normales Gewebe. Genau. Dann gucke ich mir einmal an, wie komme ich denn rein? Ist es eher so, dass ich einen Widerstand mit habe? Habe ich da viel Gewebe? Ist das alles weich? Werde ich so nach innen gezogen? Und das Wichtige ist natürlich auch immer, wie ist es denn für die Frau? Ne? Weil ich kann da viel tasten und am Ende sagt sie, ey, das ist ultra unangenehm. Und ich sage so, oh, das ist aber weich hier. Das widerspricht sich einfach so ein bisschen. Ne? Deswegen muss man da auch immer gucken, wie fühlt sich denn eigentlich für meine Kundin mit an? Wenn ich dann vaginal bin, taste ich genau das Gleiche. Da gibt es Ich glaube, die haben auch gar keine deutschen Namen. Die Levatorschenkel heißen die. Das ist nämlich das Problem bei den ganzen. Manchmal gibt es so lateinische Namen. Das muss sich auch keiner merken. Das ist einfach nur so für meine Befundung. Das heißt, da kann ich auch tasten. Habe ich da Verletzungen mit dabei? Ist eine Seite vielleicht besser ausgeprägt von der Muskulatur als die andere? Wie ist es dann, wenn sie anspannt? Kommt da eine Bewegung mit hin? Ist die Kraft mit da? Kann die Muskulatur halten? Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten? Wie ist die Entspannung? Das ist nämlich auch super wichtig. Viele denken ja immer, Beckenbodentraining ist nur anspannen, anspannen, anspannen. Aber es geht auch super viel um dieses Entspannen. Und das Schöne bei dieser Tastuntersuchung ist halt, klar, ich kann da natürlich auch was hinsichtlich einer Pathologie mit feststellen. Also sollte da irgendwie jetzt eine Verletzung sein oder nicht. Ich kann aber auch ganz viel der Frau feedbacken, das, was sie an Bewegung mitmacht oder so, wie sie es ansteuert, ist es richtig oder ist es nicht. Und das macht den Beckenboden viel greifbarer, als wenn ich mit bildlichen Vergleichen arbeite, die es da manchmal mitgibt. Und jede danach war bis jetzt eigentlich so, sie hat verstanden, wie, wo sie was anspannen muss. Und das ist immer ganz toll. Und das, was ich mir in Rückenlage auf der Bank mit angucke, schaue ich dann aber auch nochmal im Stand. Warum? Die meisten Problematiken treten im Stand mit auf, also dann, wenn eine Schwerkraft mit drauf ist. In der Rückenlage ist es nicht immer mit gegeben. Und ich muss natürlich, die Frau verbringt den Tag meistens im Stand oder irgendwie im Stehen, im Laufen, im Sitzen und gar nicht so oft in der Rückenlage. Das heißt, der Beckenboden muss da natürlich auch arbeiten. Wenn er das nicht tut, werde ich es mit der Rückenlage eben nie herausfinden. Das ist beispielsweise ein großer Vorteil gegenüber halt einem Gynäkologentermin. Die tasten und untersuchen meistens nicht im Stand. Genau. Und dann wäre der Beckenboden-Checkup erstmal fertig.
Das klingt schon ganz ausführlich. Wie lange dauert der ungefähr?
Ich habe jetzt seit diesem Jahr mache ich 70 Minuten, weil ich gemerkt habe, ich brauche die Zeit halt auch einfach. Mittlerweile könnte ich mir vorstellen, ich könnte auch eine Stunde, anderthalb Stunden mitmachen, aber 70 Minuten ist der erste Termin und danach reichen aber eigentlich 50 bis 60 Minuten für ein Recheck-up oder für eine Trainingsplanerstellung, also 70 Minuten ein Check-up, ja.
Super, und Trainingsplan war jetzt auch so ein bisschen mein Stichwort, weil was kann ich denn so vielleicht auch zu Hause machen oder was kann ich in den Alltag integrieren? Welche Übungen kann ich machen, um meinem Beckenboden einfach was Gutes zu tun?
Ich glaube, so erfahrungsgemäß, was ich so hier im Praxisalltag mit habe, würde ich immer sagen, geh auf die Beckenbodenentspannung. Ganz oft gibt es so diese Beispiele an jeder roten Ampel oder immer wenn ein Auto vorbeifährt, spann deinen Beckenboden mit an. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel, weil bei jedem anderen Muskel würdest du es auch nicht erwarten oder machen, zu sagen, spann bitte deinen Bizeps bei jedem Mal an. Und ja, also das verstehe ich immer nicht so ganz. Ich würde eher wirklich, wenn man täglich was machen wollen würde, eher darauf gucken, dass man den mal ein bisschen mehr entspannt. Und diese Entspannung ist eigentlich gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Warum? Die meisten, die eher mit angespannt sind, ne, wenn ich unten den Beckenboden mit habe und dann heißt es, lass mal locker, ist ganz oft so dieses Gefühl, ja, aber wenn ich locker lasse, dann fällt doch alles raus. Und das ist vom Kopf her einfach schwierig. Das ist natürlich nicht der Fall, da fällt nichts raus, also auf gar keinen Fall. Selbst wenn da eine Senkung da liegt, es ist jetzt nicht so, dass plötzlich da wie so ein Gewicht du nach unten gezogen wirst. Aber so dieses Lockerlassen, diese Zeit für sich nehmen, runterzufahren, der Beckenboden hängt super viel mit der Atmung zusammen. Das heißt, ich kann da übers Nervensystem mit der Ein- und Ausatmung einfach Beckenboden entspannen, mich ein bisschen runterbringen. Ich glaube, wenn man täglich was für seinen Beckenboden erstmal tun wollen würde, ohne da irgendwie ein Check-up zu haben, wäre es über die Entspannung. Ne? Da reicht es auch schon manchmal, das muss nicht mal speziell was vom Beckenboden, von einer Beckenbodenübung oder sowas sein, sondern meine Lieblingsübung ist immer die, ich hoffe, ich kann das jetzt so erklären, dass man sich es vorstellt. Du legst dich auf den Rücken, dann kannst du unter deine Lendenwirbelsäule, kannst du entweder einen nicht ganz aufgepumpten Ball oder ein Kissen oder irgendwas legen, damit dein Becken einfach so ein bisschen gekippt ist. Manchmal reicht das schon. Oder du nimmst dann halt noch so die Füße vom Boden weg. Kannst dann deine Knie so nach außen fallen lassen, dass du in so einer, ja, in so einer Happy-Baby-Pose ungefähr mitlegst zum Yoga, ne? Und dann kannst du dir einfach auch wieder mit der Atmung arbeiten und so unten beim Dammbereich mit der Einatmung wird er weit und mit der Ausatmung kommt er wieder zurück. Das heißt, ich kann dann den Fokus auf die Atmung legen, bloß ich habe natürlich mein Becken ein bisschen gedreht und kann da dann die Entspannung haben, indem halt die Organe sich sozusagen vom Beckenboden ein bisschen wegbewegen, ne? Weil das Becken einfach in einer umgekehrten Position mit ist. Das würde ich alltäglich empfehlen.
Ja, total gut. Also was ich auch gerne mit meinen Yogaschülerinnen mache, wenn wir irgendwas zum Thema Hüfte zum Beispiel machen, dann, dass wir uns erstmal auch, wie du sagst, auf den Rücken legen, die Beine anwinkeln und dann erstmal den Unterschied überhaupt wahrnehmen. Was ist überhaupt ein Becken und was ist überhaupt die Hüfte? Ne? Weil das sind ja auch nochmal zwei ganz verschiedene Sachen. Und was ich dann gerne sage, ist, wenn man auf dem Rücken liegt, dann hat man ja, wo der Rücken ist, wie so eine Kuhle. Ja, wo man die Hände drunter schieben kann. Und dann sage ich immer so, und jetzt schließt mal die Kuhle. Ne, weil allein diese Bewegung, wenn ich sage, ja, beweg mal dein Becken, dann heben sie alle die Beine, ja, und das ist dann die Hüfte. Aber das klappt auch ganz gut. Also einfach mal auch so ein Bewusstsein zu schaffen, was ist denn überhaupt das Becken? Wie fühlt sich das an? Wo sitzt das? Welche Muskeln spanne ich jetzt an? Und natürlich, wir können nicht nur einen einzigen Muskel anspannen, aber welche Muskelgruppe? Also das ja, ist auch sehr ähnlich. Und Happy Baby, also ich liebe diese Haltung. Ich mache die zweimal täglich, glaube ich, weil ich die so entspannend finde. Ja.
Es gibt auch nicht so eine Beckenbodenentspannungsposition, das gibt es nicht. Aber ganz viel, wie du sagst, alles, was eigentlich mit der Hüftöffnung zu tun hat, also oder mit der Lendenwirbelsäule, mit der Rotation da, das ist eigentlich auch alles Beckenbodenentspannung. Ne?
Ja. Also
Genau.
doch mehr Yoga. Okay, super. Liebe Anna, ich glaube, wir sind jetzt alle begeistert und jede möchte jetzt zum Beckenboden-Check-up mit dir. Wo finden wir dich?
Ich bin in der Mannheimer Innenstadt. Wenn man sich da ein bisschen auskennt, das sind die Quadrate. Das ist E316. Wenn man sich nicht auskennt, Google Maps regelt das Ganze. Es ist ein sehr, sehr schönes Gebäude. Man sieht auch von außen, da stehen so an vier Fenstern Her Health. Kann man nicht übersehen.
Absolut. Und wo finden wir dich online?
Instagram ist so mein Social Media Account. Da heiße ich Beckenboden trainieren. Oder über unsere Website beckenbodentrainieren.com. Dort kann man ganz easy auch die Termine buchen und sich ein bisschen auch über weitere Angebote, die wir hier haben, informieren. Oder halt Eine Mail schreiben. Das ist das Einfachste.
Super, ich packe auf jeden Fall all diese Infos in die Beschreibung der Podcast-Folge und auch dieses Videos, sodass man dich mit einem Klick finden kann. Und sag vielen Dank für diese super interessanten Informationen zum Thema Beckenboden.
Danke, dass ich der Beckenbodengesundheit mehr Aufmerksamkeit mit dir geben konnte.
Immer gerne.